Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Alle 16 Achtelfinalisten der UK Championships in Milton Keynes stehen fest. Gestern kamen die letzten 8 hinzu. Und es sind nicht nur die großen Namen, die hier ins Achtelfinale gekommen sind. Wir hatten ja schon über Ronnie O'Sullivan gesprochen. Auch Jamie Jones ist zum Beispiel weitergekommen, aber auch Ricky Walden. Über diese Matches von gestern spreche ich natürlich wieder mit unserem Experten, mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hi Andreas.
Wir fangen an mit einem Spiel, was gestern sogar mit am längsten gedauert hat. 0:31 war es, als Ricky Walden und Mark Williams ihr Match beendet hatten. Es war ein zähes Ringen. Es war nicht unbedingt immer hochklassig. Aber Ricky Walden hat sich am Ende durchgesetzt mit 6:5 und einem 55er Break im entscheidenden Frame. Das war ein, ja, es war ein zähes Ringen, glaube ich, können wir so sagen, oder?
Das war es absolut. Vor allem zu Beginn, also so ab dem dritten Frame, wurde das Match eigentlich zusehends zerfahrener und war von vielen Fehlern gekennzeichnet. Mark Williams zwischenzeitlich nur mit 79% Locherfolg, das sagt dann schon ziemlich viel aus. Der hatte eigentlich ziemlich gut begonnen, war mit einer 81 in Führung gegangen, danach dann aber sehr wenig beim Waliser, was funktionierte. Viele verpatzte Einsteiger, gab Ricky Walden immer wieder einfache Gelegenheiten, in Breaks reinzukommen. Der nutzte das dann auch relativ konsequent aus, ging mir dann mit Breaks von 53 und 79 ziemlich ungefährdet mit 4:2 in Führung. Nachdem Mark Williams sich da den vierten Frame zum Mid-Session Interval noch wirklich hart erkämpfen musste, den gewann er dann auf Pink. War ein hartes Stück Arbeit bis dahin. Die beiden spielten ewig lange um die letzte Rote, weil Schwarz eine der Taschen blockierte. Nach der 4:2-Führung lief es dann bei Walden erstmal weiter noch ziemlich gut. Eine 55 und so ungefähr ein 40er-Break hatte er dann im siebten Frame noch vorgelegt und stand dann mit dem 5:2 eigentlich ziemlich gut da, stand kurz vor dem Sieg und auf einmal lief es bei Mark Williams wieder deutlich besser. Der kam mit seiner zweiten Chance im achten Frame zu einem 56er-Break und das schien ihm so ein bisschen wieder den Spielfluss zurückzubringen, dominierte dann auch die nächsten beiden Frames klar, eine 106 im 9. Frame und 2 kleinere Serien im 10. Frame und schon stand es hier 5:5, obwohl Ricky Walden gar nicht so viel falsch machte in den Frames 8 bis 10, aber Mark Williams wirkte dann deutlich sicherer. Der 11. Frame war dann auch eine relativ klare Angelegenheit, hier dann aber wieder in die andere Richtung. Mark Williams bekam nicht so richtig eine vernünftige Chance, verpatzte die eine, die er dann bekam. Ricky Walden konterte das mit einer 55 und die war dann letztendlich auch genug, machte dann kurze Zeit später die letzten Punkte klar, die er noch brauchte, um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen und feiert damit ja vielleicht einen der besten Siege, die er in den letzten, man kann fast schon Jahre sagen, aber Monate auf jeden Fall, auf den Tisch bringen konnte, denn Ricky Walden ja sehr unkonstant geworden, was die Ergebnisse anbelangt in der letzten Zeit. Also hier 8. Finale UK Championship, wirklich eine gute Leistung für ihn. Die Belohnung in riesengroßen Anführungsstrichen ist dann ein Duell im 8. Finale mit Judd Trump.
Aber wir müssen gerade über Ricky Walden sprechen, weil er war immer so am Rande der Top 16. Dann hatte er ein großes Ergebnis bei der WM und man dachte ja, das wäre sein Durchbruch. Was ist seitdem wieder passiert? Weil um ihn ist es wirklich sehr, sehr still geworden in den letzten Monaten.
Na, er hatte viel gesundheitliche Probleme. Ricky Walden ja unheimlich groß, aber hat zumindest auch einen unheimlich schwierigen Körperbau für Snooker. Deswegen steht er auch immer so komisch da. Hat er nicht die typische Körperhaltung eines Snookerspielers, muss da ja fast schon mit beiden Beinen in die Knie gehen. Dadurch immer wieder gesundheitliche Probleme auch, die ihn zurückgeworfen haben. Und das macht sich dann natürlich in der Karriere, in den Ergebnissen bemerkbar. Und so ist er jetzt in die 40er der Weltrangliste zurückgefallen und kämpft sich jetzt so in den letzten Monaten, hat man das Gefühl, so peu à peu immer mal wieder in kleinen Schritten zurück. Dass der mehr kann, das hat er ja auch schon gezeigt. So vor 5-6 Jahren war er ja deutlich besser unterwegs. Aber wie gesagt, gesundheitlich, da kann man eben nichts machen. Man kann schon versuchen, was dagegen zu tun, aber da hat man dann wenig Einfluss drauf. Also es ist nicht unbedingt die spielerische Klasse, die Ricky Walden da fehlt, sondern einfach ein bisschen Pech im gesundheitlichen Bereich und ja, so gibt es ja viele Spieler, die dann ihre Karriere deswegen auch schon nicht nur beenden mussten, vielleicht die Karriere erstmal einen Knacks bekommen hat. Ich erinnere an Jamie Cope, der ja auch ein richtig guter Snookerspieler war und letztendlich dann mit seinem Jips seine Karriere im Prinzip vergessen konnte und inzwischen ja auch nicht mehr auf der Main Tour ist. Und ja, so ähnlich ging es Ricky Warden auch. Marco Fu ging es auch ähnlich lange Zeit. Der hat ja mit den Augen Probleme. Jetzt hat er das Problem, dass er in Hongkong drüben ist wegen Corona. Also es gibt ein paar gesundheitliche Schicksale im Snooker, die dann auch Karrieren tatsächlich nachhaltig und negativ beeinflussen können. Ich hoffe, dass Ricky Warden es nochmal schafft, wirklich zurückzukommen zur Top-Elite. Denn dass er das kann, das hat er schon mal unter Beweis gestellt. Und wer weiß, heute, beziehungsweise ich glaube, er spielt morgen gegen Judge Trump, morgen Nachmittag, dann kann er ja mal unter Beweis stellen, ob er das auch gegen die Nummer 1 der Weltrangliste auf den Tisch bringen kann.
Und Ricky Warden ist, wenn er richtig gut drauf ist, ist einfach sehr schön zuzugucken. Also das ist eine persönliche Aussage von mir. Ich mag ihm sehr gerne zuschauen, wenn er wirklich gut drauf ist. Ricky Walden also im Achtelfinale morgen Nachmittag gegen Judd Trump. Ein Spieler, den wir auch schon seit Ewigkeiten auf der Tour sehen, das ist Joe Perry. Immer mal wieder Top 16 gewesen, auch große Turniersiege geschafft, beziehungsweise große Turniere gespielt. Auch die Weltmeisterschaften war er gut dabei. Und auch um ihn ist es ein bisschen stiller geworden. Bei ihm vielleicht auch so ein bisschen aufgrund des Alters. Aber gestern hat er nochmal richtig was rausgeholt. 2-5 lag gegen Joe O'Connor zurück und gewinnt die letzten 4 Frames und zieht damit ins Achtelfinale ein. Großer Sieg für Joe Perry auf seine alten Tage.
Ja, es war ein schönes Joel, was die beiden sich da gestern geliefert haben. Joe O'Connor war eigentlich der bessere Spieler lange Zeit in diesem Match. Ist relativ ungefährdet mit 3-1 in Führung gegangen. Joe Perry da zwar zwischenzeitlich mit einer 82, aber alles in allem war das, was das Breakbuilding anbelangt, bis dahin noch deutlich zu wenig beim Joe Perry. Und O'Connor nutzte das dann sehr clever und konsequent aus, erhöhte dann mit Breaks von 63 und 90 auf 5-2 und dann kippte das Match. Nicht unbedingt im 8. Frame direkt, den holte sich Joe Perry zwar relativ klar, aber da bekam Joe O'Connor auch nicht wirklich eine Chance, nochmal ranzukommen. Der Wendepunkt kam dann tatsächlich im 9. Frame, als die beiden sehr lange um die letzten Farben rangen und Joe O'Connor mehrfach eigentlich eine gute Möglichkeit bekam, diesen Frame über die Ziellinie zu bringen. Und am Ende räumt Joe Perry den Tisch ab und gewinnt auf Schwarz diesen 9. Frame und verkürzt damit auf 4-5. Und ich glaube, das hat O'Connor endgültig in diesem Match aus der Bahn geworfen. Und danach lief das Selbstvertrauen natürlich bei Perry dann auch wieder deutlich besser. Aus der ersten Chance im 10. Frame eine 71 gemacht und im 11. Frame dann genau das Gleiche. Joe O'Connor bekam hier zwar die erste Gelegenheit, machte nur knapp 30 Punkte daraus, muss aussteigen. Joe Perry kontert das mit einer 73 und schwupps ist das Match beendet und steht mit 6-5 dann auf Seiten des deutlich erfahreneren Spielers. Also ein sehr guter Sieg für Joe Perry und ein bisschen eine vergebene Chance für Joe O'Connor, muss man leider sagen. Und ja, Joe Perry bleibt damit auch mit Außenseiterchancen in Richtung des Masters Race, hat da noch Möglichkeiten, in die Top 16 einzuziehen. Wird natürlich eine schwere Angelegenheit. Ich glaube, er muss mindestens das Finale erreichen dazu, um das zu schaffen. Aber warum nicht? Ich meine, die untere Draw-Hälfte ist jetzt wirklich ziemlich offen, wenn man da mal von Judd Trump absieht. Also Möglichkeiten gibt es da in dieser Woche tatsächlich ziemlich viele.
Und Joe Perry hat jetzt eine große Chance, erstmal das Viertelfinale zu erreichen, weil er trifft auf Jamie Jones. Und jetzt können wir nochmal darauf zurückkommen, was wir vorgestern gesagt haben. Das Match nach einer großen Sensation ist wohl immer mit das Schwierigste, auch für Alexander Ursenbacher. Der hatte Ronnie O'Sullivan besiegt und das überragend gut und tatsächlich auch verdient. Und er musste in der nächsten Runde gegen Jamie Jones ran. Alexander Ursenbacher war in diesem Match quasi der Favorit. Und er verlor mit 4-6 gegen Jamie Jones, der jetzt auf Joe Perry trifft und seinerseits natürlich auch eine große Chance hat, hier das Viertelfinale zu erreichen.
Ja, also Jamie Jones ist natürlich kein unerfahrener Spieler. Allerdings war natürlich klar, dass Alex Ursenbacher hier ein Stück weit als Favorit in dieses Match reingeht. Und er hatte dann letztendlich das Problem, dass er ständig einem Rückstand hinterherlaufen musste. War mit 0-2 in Rückstand geraten. Den ersten Frame hätte er eigentlich holen können und war eigentlich das gesamte Match über der, der die höheren Breaks spielte. 89, 105 unter anderem auf seinem Konto und auch noch ein paar weitere etwas höhere Serien. Also es war eigentlich nicht so wirklich, nicht wirklich so, dass das Breakbuilding nicht funktioniert hat. Jamie Jones hat es dann halt nur ausgenutzt, war der taktisch etwas bessere Spieler und hat eben die entscheidenden Safety-Duelle in den knappen Frames gewonnen. Und das sind letztendlich häufig die Frames, die so ein Match entscheiden. Kein einziges Break von mehr als 50 Punkten und trotzdem lag er dann zwischenzeitlich doch relativ deutlich vorne. Alex Osenbacher holte sich dann immerhin den Ausgleich zurück. Nachdem er 2-4 zurücklag, gewann er die Frames 7 und 8 und Licht zum 4-4 aus und dann dachte man eigentlich, naja, könnte ja doch noch was werden nach dem Sieg gegen Ronnie O'Sullivan, der übrigens tatsächlich nominiert wurde als BBC Sports Personality of the Year, müssen wir vielleicht nachher auch noch kurz drüber sprechen. Mhm. Aber Jamie Jones konterte das dann ziemlich klasse, Breaks von 65 und so knapp 40 ungefähr waren es im 10. Frame. Spielte dann so ein bisschen auch seine Erfahrung aus, gewann das Match am Ende mit 6-4. Alex Osenbacher lochte da nochmal eine rote und eine schwarze, das war es dann leider auch. Also ja, so ein bisschen war es tatsächlich dieses Match nach dem großen Duell, aber ich glaube, was Alex Osenbacher hier so ein bisschen den Zahn gezogen hat, war, dass er das gesamte Match über einem Rückstand hinterherlaufen musste und als er dann endlich den Ausgleich geschafft hat, kam er nicht zum Zuge, um selber in Führung zu gehen, sondern musste dann eine 65 von Jamie Jones anschauen. Das war so ein bisschen der Wendepunkt oder der Knackpunkt in diesem Match.
Also Jamie Jones ist auch weiter im Achtelfinale und er trifft, wie gesagt, auf Joe Perry. Max Helby ist auch weitergekommen gegen Hossein Wafai mit 6-2. Und wir können sagen, Hossein Wafai ist ein gefährlicher Gegner für viele Spieler, aber gestern nicht für Max Helby. Der hat sich sehr souverän durchgesetzt.
Ja, wobei das Match so ein bisschen in zwei Phasen gegliedert war. Bis zum 2-2 war das doch eine sehr, sehr zerfahrene Angelegenheit. Gab es eine witzige Anekdote, dass Max Helby im Mid-Session-Interview kurz in den Presseraum kam, um sich einen Kaffee zu holen und sagte, na, gefällt euch das, was ihr seht? Das war so ein bisschen ironisch gemeint, denn das Match war bis dahin wirklich nicht sehr qualitativ hochwertig. Eine 65 zwar von Helby im ersten Frame, aber das war es dann letztendlich auch. Der Frame 2 und die Frames 2 und 3 gingen an Hossein Wafai, unter anderem mit einer 55. Und der vierte Frame war dann wirklich eine unheimlich lange Nervenschlacht, Fehlerfestival von beiden dann auch so ein bisschen. Und nach dem Mid-Session-Interval, als Selby da den Ausgleich geschafft hatte zum 2-2, steigerte der sich dann wirklich klar, spielte mehrere hohe Breaks, gewann dann auch den siebten Frame auf die Farben noch und holte sich somit dann letztlich übergreifend 5 Frames in Folge, also mit Session-Interval übergreifend und mit einer 52 im letzten Frame dann auch alles klar gemacht. Also war ein guter Sieg für Max Helby, aber so ein Fehlstart darf er sich natürlich in größeren Matches, also gegen etwas namhaftere Gegner, es geht ja dann in der nächsten Runde für ihn gegen Barry Hawkins, darf er sich sowas natürlich nicht erlauben. Aber es ist schon auffällig, wie konstant Max Helby jetzt derzeit wieder spielt, nachdem er ja in den letzten 1-2 Jahren ein bisschen Probleme hatte in dieser Richtung. Jetzt also schon wieder am Achtelfinale. Es geht tatsächlich für ihn da wieder deutlich aufwärts.
Und das ist ja auch mal eine schöne Nachricht, wenn es für Max Helby aufwärts geht. Jack Lizowski hat gegen Shushi mit 6-2 gewonnen. Anthony McGill gewann gegen Shenji Fan mit 6-1. Und eine Partie können wir noch besprechen, die Partie zwischen Kyron Wilson und Curt Mifflin. Und auf die hatte ich gestern so ein bisschen genauer geachtet, weil ich habe gedacht, vielleicht geht hier was für Curt Mifflin. Und er führte auch mit 2-0, aber dann übernahm Kyron Wilson. Und wie er übernahm.
Ja, es wäre vielleicht die bessere Wahl des TV-Matches gewesen. Ja. Was die beiden sich da lieferten, war wirklich überragendes Snooker. Curt Mifflin, hast du ja schon erwähnt, fantastisch begonnen, dann aber gekontert von Kyron Wilson, der sich da 5 Frames in Folge holte mit 2 tote Clearances, 132 Punkte zweimal hintereinander, dann noch 2 weitere Breaks von mehr als 50 Punkten und aus dem 0-2 eine 5-2 Führung machte. In überragender Manier da gespielt. Curt Mifflin kam mit einer 78 nochmal ran und Kyron Wilson spielt eine 99 im 9. Frame und schwupps war das Match nach gefühlt einer Stunde schon im Sack und auf den anderen Tischen war teilweise noch 2-3 Frames gerade mal gespielt. Gefühlt natürlich in Anführungsstrichen, aber das war ein richtig tolles Match zwischen den beiden. Vielleicht ein Tick zu deutlich am Ende. Curt Mifflin war durchaus gut in Form, aber ist einfach auf einen bärenstarken Kyron Wilson getroffen. der ja auch bei Triple Crown Events noch ein bisschen die richtig hohen Ergebnisse schuldig ist. Jetzt geht's gegen Graham Dott, nochmal eine andere Hausnummer natürlich und vor allem ein sehr erfahrener Spieler. Aber alle werden natürlich auch schon auf das Viertelfinale, was dann eventuell zwischen Judd Trump und Kyron Wilson stattfindet, hinfiebern. Das ist das Duell, auf das sich alle freuen.
Und da gucken wir jetzt mal drauf, auf die nächsten Matches. Die werden nämlich heute ausgetragen ab 14 Uhr. Julio Long gegen John Higgins und Ultimate McGill gegen Neil Robertson. Und heute Abend Mark Selby gegen Barry Hawkins und Joe Perry gegen Jamie Jones. Mark Selby, Barry Hawkins, Anthony McGill gegen Neil Robertson, das sind wohl die Partien, auf die die meisten gucken werden. Aber ich habe auch noch so ein Auge auf Julio Long gegen John Higgins. Du auch?
Absolut, das sind tolle Matches, die wir hier erleben. Es ist ja auch noch ein richtig spannendes Rennen um die Masters-Plätze. Anthony McGill gegen Neil Robertson da heute sehr unter Druck. Der muss eigentlich unbedingt gewinnen, wenn er das noch schaffen möchte, in die Top 16 einzuziehen. Auch für Joe Perry ist das eine gute Gelegenheit heute gegen Jamie Jones. Das Match darf man nicht vergessen, es um 20 Uhr stattfindet. Auch für ihn nochmal eine richtig gute Möglichkeit, mit einem Halbfinaleinzug hier in dieser Woche vielleicht doch noch die Masters-Teilnahme zu schaffen. Aber Mark Selby gegen Barry Hawkins, das ist natürlich das Duell, was so alles überstrahlt. Ich hoffe, dass es dann auch tatsächlich ein tolles Match zwischen den beiden wird. Barry Hawkins bei der UK Championship ja in der Vergangenheit nicht immer wirklich überragend unterwegs gewesen. Also für ihn schon eine sehr tolle Woche. Ich bin gespannt. Also auf jeden Fall tolle Matches, die uns da heute erwarten.
Eine Nachricht haben wir noch, die hat eben Christian schon erwähnt. Ronnie O'Sullivan ist nominiert worden zur Sports Personality of the Year in Großbritannien, Sportler des Jahres. Und wir müssen sagen, das ist eine etwas größere Nummer als in Deutschland. In Deutschland, ja, gibt es auch Sportler des Jahres Auszeichnungen, aber irgendwie gibt es mehr Tamtam um Sports Personality of the Year in Großbritannien, habe ich das Gefühl, du auch?
Ja, absolut. Das ist schon eine prestigeträchtige Auszeichnung. Und man hat in den letzten Jahren ja gefühlt bei der BBC irgendwie immer einen großen Bogen um Snooker gemacht, wenn es um die Nominierten geht. Ich meine, man hat Judd Trump ignoriert, man hat Mark Selby ignoriert und auch Ronnie O'Sullivan hätte meiner Meinung nach schon diverse Male nominiert werden können dafür. Tatsächlich ist das schon eine Weile her, dass ein Snookerspieler dafür nominiert war. Stephen Hendry war es tatsächlich im Jahr 1990, also 30 Jahre lang muss man da zurückgehen, wenn man das möchte. Steve Davis ist der einzige Snookerspieler, der bisher Sportler des Jahres wurde als Snookerspieler. Ja, bin gespannt. Weiterhin nominiert er noch unter anderem Lewis Hamilton mit seinem 7. WM-Titel, mit dem er mit Michael Schumacher gleichgezogen ist. Also das wird eine interessante Geschichte. Aber allein die Nominierung ist natürlich absolut super für ihn und auch absolut verdient. Hat er seinen 6. WM-Titel geholt innerhalb dieses Jahres. Steht bei über 1000 Centuries inzwischen. Also wenn nicht jetzt, wann sollte man ihn dann nominieren? Also für ihn durchaus eine richtig tolle Geschichte. Auch wenn ich glaube, dass der Award dann tatsächlich an jemand anderen gehen wird, aber nichtsdestotrotz tolle Aufmerksamkeit, die Snooker dann auch bekommt und endlich mal honoriert wird, was in den vergangenen Jahren, wie gesagt, nicht immer der Fall war.
Das war Christian Oemeke mit seinen Einschätzungen zum Abschluss der dritten Runde und wir haben Knecht Ruprecht Ricky Walden gesehen, der gegen den Weihnachtsmann Mark Williams gewonnen hat.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemeke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.